Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Warum macht Xing Content Marketing? Darum geht's heute in unserem Content Kompass mit dem wundervollen Olaf in Hannover und mir, dem Gidon Wagner, hier in München.
Ebenso
schön, dass ihr schön, dass ihr dabei seid. Und wir hatten gerade ein tolles Gespräch mit der Jennifer Lachmann, die bei Xing Chefredakteurin ist. Und die hat uns jede Menge spannende Sachen über ihren Alltag erzählt und warum Xing Content Marketing macht und wie das Ganze abläuft und wie sie ihre Redaktionen organisieren. Und das war ein richtig geiles Interview, wie immer. Und wir starten mit unseren Links. Olaf, ich übergebe an dich das Link-Zepter. Du bist der Lesemeister bei uns.
Der erste Link, den ich habe, der ist von Scompler, vom geschätzten Kollegen Mirko Lange, den wir auch schon mal hier hatten. Richtig guter Beitrag, also wieder richtig Pionierarbeit geleistet, wie man es von ihm gewohnt ist. Er fasst basierend auf einer Matrix, aus einer Fokusmatrix, kann man schon sagen, basierend nach den Kriterien Trend, Keyword, Textqualität, Substanz, Authentizität, Kreativität, Verkaufen und Inszenierung und je nach Ausprägung zu diesen einzelnen Kriterien bildet er quasi Archetypen, zum Beispiel den SEO, der den Fokus eher so auf Keywords hat und weniger auf Kreativität, laut seiner eigenen Aussage, und weniger auch auf Authentizität. Dem SEO geht es halt in erster Linie um Keywords. Ist vielleicht auch ein bisschen pauschal gedacht hier und da, aber pauschal ist meistens ja nicht richtig, ist so einer meiner Leitsprüche. Aber es ist schon ganz interessant, sich das mal zu verdeutlichen, dass ja jeder, dass ich ja gerade im Content Marketing aus jedem Bereich ja die Leute zusammenfinden und jeder natürlich aufgrund seiner Herkunft verschiedenen Fokus hat. Der eine geht eher auf Verkaufen, das sind eher die Vertriebler, der eine geht eher auf Keywords, das sind die SEOs. Der eine geht mehr auf Kreativität, das sind dann vielleicht die, jetzt muss ich kurz gucken, wer da eingeordnet hat, der Kampagne, so ist natürlich ein theoretischer Ansatz, wird der eine und andere wieder sagen, ist doch viel zu theoretisch und aber ich mag solche Modelle.
Ich finde das Modell ziemlich geil, was er da aufgestellt hat. Das erinnert mich an das Team-Management-Profil. Das habe ich über so einen Coach, für den ich mal gearbeitet habe, kennengelernt. Und das beschreibt, dass jedes Team aus so einer bestimmten Gruppe von ganz unterschiedlichen Köpfen besteht. Also zum Beispiel der Ultra-Pragmatiker, den gibt es in jedem Team. Der könnte sich stundenlang an einem Detail aufhalten und wegen 7 Cent, die am Geschäftskonto fehlen, könnte er noch eine extra lange Mail aufsetzen, was zukünftig sauberer in der Buchhaltung laufen muss. Dann gibt es den Impulsgeber, diesen visionären Typen, ja. Und so setzen sich die Teams auch zusammen. Und dieses Modell beschreibt so, dass jedes Team braucht alle diese Rollen. Und daran erinnert mich das Modell von Mirko jetzt gerade, ja. Also der eine hat mehr die Keywords im Blick, die andere ist eher so auf Substanz, so wie ich das jetzt hier sehe. Aber vielleicht irre ich mich auch gerade und der meint was ganz anderes. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. aber so daran erinnert mich das jetzt. So, wie setzt sich ein optimales Team im Content zusammen?
Genau, und was für Typen sind da quasi gefragt im Endeffekt, ne? Hat die Expertin oder der Experte hat quasi die Substanz quasi im Fokus. So, ne?
Du wärst der Substanz, oder?
Ich würde mich am ehesten dem Substanz-Typen zuordnen, ja. Auf Keyword, ich bin zwar auch, beschäftige mich auch mit SEO, aber im Fokus steht die Substanz, ja.
Ja, ich glaube, bei mir wäre dann, das ist cool, bei mir wäre dann Textqualität und so eine Mischung aus Verkaufen und Kreativität, glaube ich. Eher Kreativität noch. Aber auch Verkaufen. Trend? Was ist das dann? Trend ist so einer, der den ganzen Tag sich mit neuen Sachen beschäftigt. Und
nie Trend, was. Da kann man ja gucken. Man muss mal gucken, wen hat er denn da bei Trend eingeordnet? Den die Rampensau.
Ja, okay.
Also der mal den neuesten Scheiß quasi aufgreift. So. Die neueste Sau im Dorf quasi, die durch das Dorf getrieben wird, aufgreift.
Okay.
Und die dann, und das.
Hey, texte die texten rückwärts.
Pillar Pages.
Ah, okay. Holistische Pillar Pages, oder?
Das ist die Rampensau.
Quantenmechanik.
Das ist die Rampensau.
Ah, okay. Du bist doch auch eine Rampensau, du Vortragshalter.
Nee, ich halte ja gar nicht so gerne Vorträge. Das gehe ich auch auf ein Interview, was demnächst bei Growth Up, glaube ich, rauskommt, habe ich nochmal geschrieben, dass ich für mich bemerkt habe, dass das Content-Format Vortrag nicht mein Lieblingsformat ist. Und es mir deutlich schwerer fällt, als zu schreiben.
Ah, okay. Okay. Ja, stimmt, das hast du mir auch erzählt gehabt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist. Ich halte am 15. meinen ersten Vortrag seit Jahren für Meltwater.
Okay.
Bei so einem Business-Frühstück. Das könnte ich eigentlich hier verlinken. Da geht's um... Ich grätsche gerade voll rein. Das erzähle ich nachher in einem extra Ding.
Nee, oder soll ich's jetzt sagen? Erzähl ruhig.
Ich bin in Laberstimmung irgendwie. und unaufmerksam. Haben wir im Interview festgestellt. Ich merke mir nichts, aber erzähle heute viel. Ich bin ein schlechter Marketer. Ich rede nur, ich höre nicht zu. Nee, Meltwater ist ein total cooles Softwareunternehmen und zum Social- und PR-Bereich. Und da rede ich über die Zukunft von der Kommunikation, wie die Welt verändern kann, aus meiner Sicht. Und so, das geht im Großen und Ganzen halt darum, wie das alles zusammenhängt auch. Also SEO, Inbound Marketing, aber auch die klassischen Disziplinen, Kommunikation und PR. Und ich probiere diesen Zusammenhang mal deutlich zu machen. Das ist natürlich ein Mammutthema. Und aber mit diesem Blick darauf, hey, am Ende geht's doch um die Story, die wir unseren Empfängern erzählen, und wir können damit wirklich was verändern, auch in der Welt. So mehr als kurzfristige Erfolge. Und genau, mal schauen. Diesen Vortrag halte ich, und ich glaube, ich werde extrem aufgeregt sein, weil ich habe zuletzt irgendwie vor 4 Jahren einen Vortrag gehalten. Sonst halt.
Wie viele Leute sind da wohl?
Ich glaube ungefähr 100.
Oh, das ist doch schon eine ganze Menge.
Ja.
100 Leute sind? Ja. Ich habe gerade Business-Frühstück klang jetzt eher so nach gemütliche 20-Mann-Runde. 20-Mann-Frau-Runde.
Also ich glaube, oder vielleicht waren es 80, glaube ich, oder sowas. Die Zahl haben sie ungefähr in anderen Städten. Die machen das auch in anderen Städten. Genau. Aber alle, die hier zuhören und die in München arbeiten, leben oder in dem Tag zufällig in München sind und frühstücken wollen, also klickt den Link, packt ihn in die Shownotes rein. Vielleicht kriegt ihr noch einen Platz. Sorry, Olaf, ich habe dir trotzdem voll reingegrätscht. Das ist unhöflich.
Okay, ich kann damit immer besser umgehen.
Ja, okay.
Das ist ein gutes Training.
Für mich. Okay.
Du bist mein Trainingspartner.
Macht man trotzdem nicht. Ja, Schande über mein Haupt.
genau, der zweite Link liegt digital. Und zwar haben die meine Studie zusammengefasst. Und zwar den D21 Digital Index 2018-2019.
Deine Studie?
Da wird... Nein.
Achso, eine Studie.
Eine Studie, die wie weit die Digitalisierung in Deutschland fortgeschritten ist. Also Digitalisierung, ja, ist so ein großes Wort. Es geht halt im Endeffekt darum, unter anderem, wie kompetent sind die Deutschen, was digitale Fachbegriffe angeht, was machen die Deutschen eigentlich im Internet so die ganze Zeit und so. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Welche Endgeräte nutzen sie? Da steht das Smartphone zum Beispiel ganz oben, dann kommt der Laptop, dann kommt der Desktop-PC, dann kommt das Tablet, dann kommt das einfache Handy, dann kommt Smart-TV, Spielekonsole, Wearable, Sprachassistent, einfach eigentlich noch sehr weit unten dafür, dass dieses Voice-Search-Thema die ganze Zeit so hochgetrieben wird.
Ja, ja.
Obwohl man natürlich Voice-Search auch über Smartphone natürlich machen kann. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Spannend fand ich diesen einen Fakt, dass, was die Kompetenz angeht, dass zwar auf der einen Seite sich ganz viel Deutsche für digitale Themen interessieren, aber die Ahnung, also die Kompetenz, was digitale Fachbegriffe angeht, sinkt eher. Und die eigene Kompetenz wird teilweise überschätzt. Viele ordnen den Begriffen, von denen sie angeben, sie zu kennen, die falschen Erklärungen zu. Das, ja, aber da sind wir alle auch nicht ganz unschuldig dran, weil wir, da sind wir wieder vor allem bei meinem Lieblingsthema, wenn wir unklare Definitionen haben und wie wild mit Buzzwords um uns schmeißen, ohne irgendwie klar zu erklären, was ich eigentlich damit meine, dann bildet sich jeder irgendwie sein eigenes Bild und der eine spricht von dem und meint aber was ganz anderes. Und
dann haben wir ein Problem. Ja, wobei wir hier auch in diesem großen deutsche Bereich, also alle Menschen in Deutschland sind, ne, da geht es ja wahrscheinlich dann auch um Cloud und solche Begriffe, gar nicht aus dem Marketing kommen.
Ja, nee, es geht nicht um Marketing, es geht allgemein um Fachbegriffe aus der digitalen Welt.
Ja, ja. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Dass man sowas wie Online-Shopping nicht weiß, aber.
Ja. Genau, und ein zweiter spannender Punkt eben auch noch, ist es tatsächlich mit Abstand der, was machen Menschen für Tätigkeiten, die Tätigkeiten, die sie regelmäßig im Internet oder digital nachgehen, ist mit Abstand das Thema in Suchmaschinen nach Inhalten und Informationen suchen. Also so viel zum Thema
SEO ist tot, Google ist tot.
Das Erzählende wird ja, da spricht diese Studie halt auch wieder mal eine andere Sprache.
Mhm. Ja.
Genau. Dann ich bin seit neuestem Xing-Insider und habe da meinen ersten Artikel über Xing publiziert, namens Geschäftsleitung, mittleres Management und HR sind die größten Showstopper bei der Digitalisierung, der Kommunikation, habe ich in Klammern hintergeschrieben, weil ich befasse mich zu wenig mit dem großen Thema Digitalisierung, sondern ich befasse mich in meinem Bereich halt nur mit der Digitalisierung der Kommunikation. Also konnte ich nur aus der Perspektive dazu auch das schreiben, was mir halt seit Jahren so auf Kundenseite in Unternehmen immer wieder über den Weg läuft und wo ich sehe, dass wo eigentlich die Hauptfallstricke und Bremsen sind, wenn es um Digitalisierung des Marketings und der Kommunikation geht. Und da habe ich halt für mich diese drei Bereiche in Unternehmen ausgemacht. Das C-Level, also die Geschäftsleitung, mittleres Management und Personal.
Ja, cool. Ja. Da bist du jetzt sozusagen raus aus deinen reinen super Experten-Fachartikeln, rein in so eine Ebene drüber, wo du ein bisschen mehr auf das große Bild eingehst in deinen Artikeln.
Genau, ich werde auch versuchen, auf Xing eher kürzere Artikel zu schreiben, die eher so das große Ganze beleuchten und auch nicht unbedingt immer nur Kommunikationsthemen, auch so Unternehmensführungs- und Unternehmertumsthemen da auch spielen.
Ja. Ja. So, auch geil, weil du hast jetzt so viel Unternehmererfahrung und kannst halt da jetzt wahrscheinlich auch mega viel erzählen. Ne?
Hab ein paar Ideen, pro Monat auch was zu veröffentlichen. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ja. Aber ja.
Ich wollte noch kurz fragen, ist da dein Ziel jetzt Personal Branding für dich einfach oder was sind da deine Ziele, dass du jetzt bei Xing
Mein Hauptziel ist, dass ich eine neue Zielgruppe erreiche. Ich glaube, in dieser ganzen Online-Marketing-Branche kennt mich der eine oder andere jetzt. Ich würde gerne außerhalb dieser Blase, sag ich mal, auch gerne Impulse halt geben. Das ist ja mein Hauptinteresse, wenn ich was schreibe.
Ja.
Also wenn es um das, natürlich gibt es nochmal ein eigenes Interesse, dass ich das für mich strukturiert kriege, aber das Interesse nach außen für andere ist halt im Endeffekt für mich Impulse geben. Und inspirieren.
Ja,
inspirieren, genau. Sonst zweiter Beitrag. Ich habe mich mit dem Thema, was macht eigentlich so ein SEO-Manager nochmal beschäftigt bei mir im Blog. Da bin ich auch darauf eingegangen, was sind die so Herausforderungen und Aufgaben eines SEO-Managers heutzutage und geht halt so ein bisschen darum, ist ein Basic-Artikel eigentlich, habe ich mal so dazwischen gestreut, wo es wichtig ist, was eben SEO-Manager macht, aber auch eben, was er nicht macht. Und das war mir halt da wichtig, das mal zusammenzufassen.
Cool, aber auch wieder für diese eher Management-Zielgruppe und das mal klar, verständlich auf den Punkt gebracht. Was macht ein SEO-Manager eigentlich, oder?
Ja. Genau.
Der ist nicht.
Ja, ob es klar ist, muss jeder für sich selber beurteilen, ja.
Der Link ist noch nicht in den Shownotes drin, gell? Den sehe ich hier noch nicht. Kannst du ihn noch?
Doch, ist er.
Ah, ja.
Doch, hier.
Ah, achso, ich dachte, der wäre auf, okay. Ich dachte, der wäre auf Xing Insider gewesen.
Nee, das ist, der ist bei mir im Blog.
Okay. Ich habe einen Link, das ist leider, muss man den bezahlen, den Content. Der passt aber zur heutigen Sendung. Warum Top-Journalisten auf die andere Seite wechseln, von der Werben und Verkaufen. Da geht es halt so um dieses Ding, okay. Ja. Dass sich Unternehmen halt wirklich Leute aus der richtigen journalistischen Welt, gestandene Persönlichkeiten, reinholen, wie die, ich glaube, die Waboda-Chefredakteurin, die Katja Hertin, die ist zu Avantgarde, das ist eine Agentur, oder? Avantgarde ist eine Agentur, ja genau, im Bereich Content Marketing gewechselt ist. Und finde ich ein spannendes Thema, passt zu diesem, zu unserem Thema heute. Und vielleicht, wenn heute auch Journalisten zuhören, ich finde es halt eine mega, mega geile Entwicklung, weil als ich Journalist werden wollte, vor ungefähr 12 Jahren, war das halt für mich noch da war das ja alles auch schon voll im Gang mit Auflagen gehen zurück und so. Und ich habe halt gemerkt, das wird schwer, da Fuß zu fassen in einem Verlag. Hatte da aber auch keinen Bock, mich irgendwie da anzupassen. Dann war die Selbstständigkeit halt da. Aber finde es eine mega gute Entwicklung, dass halt gute Leute, die vielleicht ja auch einen Verlag jetzt gerade verlassen oder so, dass die halt dringend im Marketing gebraucht werden. Das finde ich super. Das freut mich total. Mhm. Wir auch als Firma, wir suchen ja auch immer Autoren für unsere Kunden, und das ist halt toll, wenn sich da Leute melden, wo du merkst, geil, der arbeitet schon oder sie 10, 20, 30 Jahre im Journalismus. Das sind halt so tolle Leute. Das lieben wir halt. Weil du,
hast du tatsächlich Geld für bezahlt, für den Artikel?
Nein, für den habe ich nicht Geld bezahlt. Nee. Für den Werbung und Verkauf? Nee. Okay. Nee. Also ich habe jetzt was. Ich habe jetzt hier was empfohlen, ich habe das nicht gekauft, nee. Also man muss den auch nicht kaufen. Ich finde diese Schlagzeile halt schon genug. Was da jetzt da drin steckt, keine Ahnung. Aber ich habe einen zweiten Link von der Werbung und Verkaufen auch in den Shownotes. Eben da geht's um die Avantgarde, die Katja Hertin reinholt. Und den kann sich jeder durchlesen. Der ist offen. Mhm. Genau. Das andere ist nur so ein halt noch, ich glaube, mit einer Übersicht, welche Journalisten, oder? Genau, also DJV, also der Deutsche Journalistenverband, sagt was dazu und steht da drin, welche Schreiber gewechselt haben. Ja. Von der Verlagswelt in die freie Marktwirtschaft. Mhm. Und ich habe einen. Jetzt hast du mich voll entlarvt. Empfiehlt dir Sachen, die er gar nicht gelesen hat. Aber ich fand die Schlagzeile einfach geil. Nee. Und ich habe einen zweiten Link, der ist leider auch zum Kaufen. Ich habe ein Hörbuch gehört vom Patrick Lünen. Das ist eigentlich nur ein Webinar gewesen. Das hat der halt aufgenommen, dann als Vortrag, als Hörbuch veröffentlicht. Ich habe es mir bei Amazon gekauft. Man kann es, glaube ich, auch woanders kaufen. Und das war einfach, weil ich beschäftige mich gerade echt viel mit Storytelling. Ich habe damit viel zu spät angefangen, mich wirklich gezielt mal nur mit dem Geschichtenerzählen zu beschäftigen, weil ich komme auch eher so aus dieser Ratgeber- und sachlichen Ecke. Und wir können halt mit Storytelling den Leuten unglaublichen Mehrwert liefern. Man merkt sich Informationen, ich glaube, 22 Mal so stark über Geschichten, wie wenn man es einfach als Fakten aufgeschlüsselt kriegt. Und jeder, der jetzt gerade sich anfängt, mit Storytelling zu beschäftigen, dem würde ich schon dieses Hörbuch empfehlen, obwohl es auf Amazon nur 2 Sterne hat. Aber es sind auch nur 2 Kundenrezensionen. Die haben irgendwie gemeckert, es sind allgemeine Infos, die jeder weiß. Also es ist jetzt keine Masterclass oder so, aber es ist halt ein cooler Vortrag, und er zeigt auch einfach, was Storytelling kann. Und warum ich mich damit beschäftigen sollte, dass es auch weit über Kommunikation und Marketing hinausgeht, der Nutzen. Und damit beschäftige ich mich auch gerade. Was kann eigentlich Content für alle tun? Wie kann Content alle weiterbringen? Und deswegen dieses Hörbuch von Patrick Lünen, der ist Radiomoderator, also ist auch angenehm zu hören. Und würde ich sehr empfehlen, dieses Hörbuch. Link in den Shownotes ohne Partner. Partnerlink ist einfach nur eine Empfehlung, weil ich halt Amazon mag und vertraue.
Bevor wir zum Interview kommen, noch ein kleiner Hinweis zur Rheinwerk-Konferenz. Ich werde im Mai in Köln von dem Rheinwerk Verlag, der da ein Fachbuchverlag, der wird im Mai in Köln eine kleine Konferenz veranstalten mit illustren Speakern wie Sebastian Erlhofer, Mario Fischer, Michael Jansen, Guido Pelzer, Olaf Jan Kopp. Stranghörner, Olaf Kopp ist auch mit dabei, komischer Typ. André Moritz, Menge gute Leute dabei. Auch relativ Preis ist, denke ich, auch in Ordnung. Und dort verlosen wir ein Ticket. Das hat uns der Rheinwerk Verlag zur Verfügung gestellt für den Podcast.
Vielen Dank.
Ja, was machen wir jetzt damit? Wer soll der Gewinner sein?
Genau, alle, die kommentieren, oder?
Wo kommentieren?
Die kommentieren am besten da, wo wir dann auch eine E-Mail rauslesen können, oder? Am besten auf der Termfrequenzseite. Oder?
Auf der Termfrequenzseite, ja. Kann man da kommentieren?
Ja. Schau mal. Wir sind echt super vorbereitet. Kann man ja auch
da. Haben uns einen super Plan zurechtgelegt, nicht?
Man kann kommentieren.
Ja, alles klar. Okay, dann machen wir so, dass das einfallsreichste Kommentar unter dieser Folge, die jetzt ihr gerade aktuell hört, auf der termfrequenz.de-Seite einfach in den Beitrag gehen zu dieser Folge, dort einen geistreichen Kommentar hinterlassen und wir entscheiden dann, ob dieser Kommentar geistreich war oder nicht und würden dann quasi den Gewinner dann aus den Kommentaren auswählen und in der Folgesendung dann präsentieren.
Geistreich kann ja auch sein, dass du schreibst, was du gerne in unserer Show als nächstes als Thema dabei haben willst, oder?
Das wäre sehr geistreich. Das ist sehr geistreich. Ja. Also dass ihr uns einfach mal ein bisschen Input gebt, was ihr denn eigentlich von uns hören wollt. Da haben wir jetzt ein kleines Lockmittel, um das mal zu provozieren.
Yeah.
Wie gesagt, das Ticket hat einen Wert von, wir werden auch eine Verlinkung zur Rheinwerk-Konferenz mit in die Shownotes packen. Jetzt gucken, was kosten die Tickets. Kosten im Early Bird 490 Euro, Late Bird 590, sprich, du kannst ein Ticket für 490 Euro gewinnen.
Das ist ich finde, richtig
da, geil. Da kann man mal ein geistreichen Kommentar für schreiben.
Was interessiert euch, ja? Das wollen wir unbedingt wissen.
Genau.
Cool.
Und der Gewinner, geil. Wie gesagt, der Gewinner würden wir dann in der nächsten Content-Kompass-Folge dann im März quasi präsentieren.
Wunderbar, den pendeln wir dann aus. Per Zufallsmodus.
Ja.
Okay. Nee, das ist ja einfach, genau, das coolste Thema gewinnt. So könnten wir es machen, ja. Geil. Dann hören wir Musik und hören uns gleich mit der Jennifer wieder.
Kompass 14, diesmal wieder mit einem Inhouse-Gast, einer Inhouse-Content-Verantwortlichen von einem unserer liebsten Content-Quellen, Xing aus Hamburg, die Jennifer Lachmann, Chefredakteurin von Xing, Fragezeichen. Jennifer, herzlich willkommen, stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast es gesagt, Chefredakteurin bei Xing. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Xing und leite hier eine inzwischen 15-köpfige Redaktion. Also wir sind 10 Journalisten und haben noch 5 studentische Kollegen, die uns beim ganzen Community Management unterstützen. Von der Ausbildung her bin ich klassische Journalistin. Ich habe lange Zeit bei der Financial Times Deutschland gearbeitet. Erst in dem Korrespondentenbüro in New York und dann später in Hamburg als Redakteurin und als Teamleiterin. War dann nach dem Ende der FDD kurz beim Norddeutschen Rundfunk, habe Radio gemacht bei NDR Info und jetzt eben seit 3,5 Jahren bei Xing.
Okay, du sagst Chefredaktion bei Xing. Welche Content-Bereiche gibt es denn bei Xing überhaupt? Es gibt dieses Klartext, diesen Klartext-Bereich, den kennen, glaube ich, die meisten. Wie ist das ein bisschen, mir ist es nicht so ganz klar geworden auf Anhieb, welche Content-Bereiche es bei euch gibt und für welche Zielgruppen beziehungsweise wie man die segmentieren kann quasi.
Also warum macht überhaupt ein soziales Netzwerk Content oder Inhalte? Das liegt im Prinzip auch ein bisschen auf der Hand. Wir sind gestartet vor 15 Jahren als virtuelles Adressbuch in einer Zeit, als es Smartphones und Co. nicht gab. Das heißt, da war das sozusagen eine sehr wichtige Funktion. Wissen wir alle, ist durch die Smartphones so ein bisschen überholt worden. Also alle sozialen Netzwerke gehen dazu über, stärker auf Inhalt und Content zu setzen, dass die Leute eben nicht nur dann sich einloggen, wenn sie einen neuen Job suchen, in unserem Fall, oder einen Kontakt bestätigen wollen, sondern dass sie wirklich das Gefühl haben, dass sie bei uns beruflich auf dem Laufenden bleiben. Deswegen investieren wir in Content, deswegen machen wir verschiedene Formate und die Bereiche, die ich verantworte, ist das, was du angesprochen hast, Klartext, damit sind wir vor 3,5 Jahren gestartet, ein Debattenformat, wo wir jeden Tag ein Thema zur Diskussion stellen und Autoren einladen, dass sie das kommentieren und die Nutzer dann auch gezielt dazu aufrufen, dass sie mitdiskutieren und dann schauen wir in den ganzen Kommentaren, gibt es da noch Aspekte, wie wir die Debatte weiterdrehen können. Dann haben wir die sogenannten Insider, das sind knapp 300 ausgewählte Personen, die auf Xing schreiben können, also denen wir quasi ein eigenes CMS freigeschaltet haben und parallel machen wir natürlich auch Bewegtbild, also wir haben ein eigenes kleines Fernsehstudio eingerichtet und sind wahnsinnig viel draußen unterwegs auf Konferenzen, führen da Interviews, stellen die Inhalte jetzt beispielsweise wie von der DLD dann zeitnah zur Verfügung. Das sind so der Bereich, den ich verantworte. Darüber hinaus haben wir natürlich klassische, sagen wir mal, PR-Content-Marketing-Aufschläge, die von Kollegen gemacht wurden. Das versuchen wir jetzt stärker zu zentralisieren und eben so ein bisschen zu schauen, so dass es der Nutzer genau weiß, was er bei Xing bekommt.
Okay, cool. Okay, klingt alles spannend, klingt alles viel umfangreicher, als ich das bisher überschauen konnte. Irgendwie, ich treibe mich da auch immer, glaube ich, nur sehr segmentiert dann darum. Ich folge meistens, komme meistens auf eure Inhalte über einen der Branchen-Newsletter. Mhm. Ich glaube, das ist auch euer Hauptdistributionskanal.
Richtig, ne? Genau. Also wir haben inzwischen 25 verschiedene Newsletter für verschiedene Branchen. Die kannst du abonnieren. Dann kannst du sagen, ich interessiere mich für alles, was mit Pharma und Medizin zu tun hat oder IT und Medien. Und da werden Fremdinhalte kuratiert. Also wir haben einen Algorithmus, der halt schaut, was sind so die meistgeteilten oder meistgelesenen Geschichten. Die werden zusammengestellt. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dann auch eigene Inhalte auszusteuern. Also wenn wir beispielsweise einen Beitrag von Dieter Zetsche haben, der erklärt, wie er Daimler gerade digital transformieren möchte, dann können wir das unter anderem in dem Automobil-Newsletter ausspielen und wissen halt, dass wir da eine 100%ige Trefferquote haben, weil all diese Menschen interessieren sich für die Automobilbranche.
Das klingt ja unglaublich groß, was ihr da macht. Also 10 Redakteure, das ist ja schon mal echt eine Hausnummer. 10 Inhouse-Redakteure, dann noch die ganzen Freien und die von außen zuliefern. Wollt ihr da jetzt einfach zum Medium werden oder was ist das Ziel von Xing Klartext?
Genau, also unser Ziel ist Aktivität auf der Plattform weitertreiben, also den Leuten einen Anreiz geben, sich eben stärker mit der Plattform auseinanderzusetzen, eben weil sie entweder selber was geschrieben haben und das in ihren Netzwerken teilen oder weil sie was kommentieren. Du kannst dich natürlich, gerade bei beruflichen Themen, kannst du dich da natürlich sehr gut positionieren. Wenn du eben unter einem Beitrag von Dieter Zetsche über digitale Transformationen mitdiskutierst, dann gibt es dir eine gewisse Sichtbarkeit. Natürlich ist auch die Aufgabe, Inhalte zu generieren, so dass die Leute sich sozusagen außerhalb von Xing auch mit dem Netzwerk beschäftigen. Das heißt, dass wir Inhalte generieren, die dann von anderen zitiert werden, dass wir Medienkooperationen eingehen, also im Prinzip alles, um im Gespräch zu bleiben. Das Geschäftsmodell dahinter ist, es gibt einen Zusammenhang zwischen, also wir haben ja ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell mit den Premium-Kunden und sind da finanziell stabil aufgestellt und es gibt einen Zusammenhang zwischen, wie häufig ist jemand aktiv und wie wahrscheinlich ist es, dass er eine Premium-Mitgliedschaft ab abschließt. Und da ist natürlich der Gedanke zu sagen, wir setzen auf Inhalte, um die Leute aktiv zu halten. Ah. Und dann werden sie vermutlich in einem nächsten Schritt dann auch ein Bezahlmitglied werden.
Das habt ihr am Anfang evaluiert, oder? Also ihr habt gesehen, die Leute, die auf der Plattform sind und da viel lesen, die werden auch irgendwann Premium-Mitglied, weil sie sich mit Xing beschäftigen.
Es gibt einen Zusammenhang, es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit weil sie sagen, das will ich unterstützen oder aber weil ich dann halt eben diese Zusatz-Benefits haben möchte und das ist das Kalkül dahinter und außerdem, wir sind ja nicht das einzige berufliche Netzwerk auf der Welt, ist natürlich auch da ein gewisser Wettbewerbsgedanke, dass wenn... sei es Top-Manager oder wir haben zum Beispiel zur Bundestagswahl haben wir Umfragen unter den Xing-Nutzern gemacht und gefragt, was wollt ihr denn von den Politikern wissen? Und dann hat ein Martin Schulz geantwortet, da hat eine Annegret Kramp-Karrenbauer geantwortet. Also das sind dann natürlich auch so Sachen, wo wir sagen, da können wir uns nochmal ganz neue Zielgruppen erschließen, dass die Leute merken, wir sind relevant und an den richtigen Themen dran.
Macht die Google Plus richtig Konkurrenz, sozusagen.
Das ist Spaß, ne?
Löschen dein Konto in 10 Tagen.
Wir können es ja beim Namen nennen. Euer größter Konkurrent ist LinkedIn. Die versuchen ja, die setzen ja auch ziemlich stark auf Content. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ihr macht das Gefühl zumindest für mich besser, weil ich schreibe auch teilweise, ich habe auf LinkedIn schon Beiträge veröffentlicht. Da gibt es ja nicht diesen Evaluationsprozess, überhaupt, dass man was schreiben darf. Die Frage ist halt darauf anschließend, wer darf überhaupt vor euch schreiben, beziehungsweise wie wird man denn Xing Insider oder Xing Autor?
Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Wie wird man bei uns Autor? Also da gibt es verschiedene Wege. Also eben das Klartext, was du angesprochen hast, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären. Also wir als Redaktion stellen jeden Tag ein Thema zur Diskussion. Das ist entweder ein, natürlich aus diesem kompletten Kosmos New Work, Job und Karriere, Neustart in der Lebensmitte ist zum Beispiel so ein Thema, was ganz viele bei uns umtreibt. Oh, da hatten wir jetzt gerade Ilka Bessin, die ja als Cindy als aus Marzahn bekannt wurde, die einen ganz tollen Beitrag geschrieben hat, warum sie eben beschlossen hat, sich komplett neu nochmal zu erfinden und alles hinter sich zu lassen. Der wird dann irgendwie von 100, also wirklich 100.000 Menschen auf der Plattform gelesen und auch sehr stark diskutiert. Auch dieses ganze über 55 Arbeitssuche ist eins, was sozusagen sehr, sehr viel Resonanz bei uns getroffen hat, aber auch so ganz junge Themen. Also wir haben beispielsweise jetzt gerade eine Arbeit von der Franziska Wessel. Das ist eine der Mitinitiatoren von dem Fridays for Future, dieser Klimastreik der Schüler. Die ist 14 und die schreibt bei uns einen Beitrag darüber, warum sie sich da eben so stark jetzt für den Klimaschutz einsetzt. So, das ist eine ganz klassische Arbeit von Redaktionen. Welche Themen gibt es? Welche Autoren sind da, bieten sich an? Wen kann man anfragen? Wer hat vielleicht auch zufällig einen Kontakt von jemandem, der jetzt noch nicht so bekannt ist, den wir dann sozusagen größer machen können. Oder aber wir kriegen auch Anfragen von Autoren, die sagen, ich hätte Lust, mal was zu machen. Also so, das ist das eine bei Klartext.
Ja, erzähl weiter.
Genau, und das Zweite, was wir dann drauf gesattelt haben, sind eben diese Insider, die knapp 300. Das sind Menschen, wo wir wissen oder das Gefühl haben, dass sie Vordenker sind, dass sie eine Meinung haben, dass es zu bestimmten Themen halt wirklich, also Klartext würde ich sagen, ist sozusagen die größere, die generalistische Bühne. Bei den Insidern geht es dann wirklich um Leute, also da haben wir von bis, da haben wir Blockchain-Experten dabei, die sozusagen Blockchain in all den Facetten darstellen. Da haben wir eben auch Coaches dabei, die sich sehr stark um Thema Personal, persönliche Weiterentwicklung kümmern, aber eben auch Leute, die sozusagen in ganz bestimmten Bereichen wirklich Experten sind. So, die bewerben sich bei uns oder aber wir sprechen sie an und sind auf Konferenzen, gucken, wer sind da so die spannenden Leute. Also es ist so sozusagen ein zweigleisiger Prozess.
Dieser Evaluationsprozess, geht ihr danach, ist das ein Gefühlsding, dass ihr so euch beraten oder habt ihr da eine feste Metriken, wo ihr sagt, der wird Xing Insider, nee, und der ist nicht so relevant. Woran macht ihr das? Gibt es da eine genaue Matrix, woran ihr festmacht, wer relevant genug ist und wer nicht relevant genug ist?
Ja und nein. Als Juristin würde ich sagen, es kommt drauf an. Nein, wir haben natürlich bestimmte Kriterien, wo wir schauen, was für ein Netzwerk hat jemand, auf welchen Kanälen schreibt der schon, wie oft schreibt der, hat der Referenzen, ist es vielleicht auch eine Empfehlung aus dem eigenen Netzwerk. Das sind natürlich alles so Faktoren, die wir abklopfen. Wir haben aber auch Leute dabei, wo wir einfach, also ein Beispiel ist zum Beispiel Vera Strauch, das ist eine junge Frau hier aus Hamburg, die sich gerade etabliert hat, eben in diesem ganzen Female Empowerment, Frauen in Führung, Leadership, Life Coaching. Das war ein persönlicher Kontakt und ich hatte mich mit ihr unterhalten und sie erzählt hat, dass sie jetzt hier im Podcast und ins Coaching geht und da wussten wir, das ist ein Thema, was bei uns einfach wahnsinnig gut funktioniert. Sie als Person funktioniert auch wahnsinnig gut und dann haben wir gesagt, okay, sie ist gerade dabei, sich aufzubauen, aber sie hat es dann auch einfach sehr schlau gemacht, dass sie sich dann andere Vorzeigenetzwerke wie Nico Rose, ehemals Bertelsmann oder Tijen Onaran von Global Digital Women interviewt hat und sich dann sozusagen darüber ein eigenes Netzwerk aufgebaut hat. So, also das wäre jetzt jemand, wo du dann an den Matrizen jetzt erstmal sagen würdest, ist noch nicht bekannt, aber wir helfen dir dabei, bekannt zu werden.
Jetzt apropos Bekanntheit, du hast ja gesagt, 100.000 Leute lesen da dann zum Teil. Wie viel Reichweite kriegt jetzt ein Insider bei euch?
Das ist von bis.
Ja,
genau. Also wirklich, das ist sozusagen einer der, sagen wir mal, aus redaktioneller Sicht die große Freiheit. Das natürlich ist eine große Reichweite sehr wünschenswert, aber eben dadurch, dass wir jetzt nicht wie andere Online-Medien von Werbeerlösen abhängig sind, muss jetzt auch nicht jeder Text eine riesen Reichweite haben. Also wir wussten zum Beispiel schon, dass wenn wir jetzt politische Themen machen, dass sie vielleicht weniger geklickt werden als die Frage, soll ich kündigen, ohne einen neuen Anschlussjob zu haben? So, also das ist ja immer der Spagat, den man dann machen muss. Also es ist wirklich von bis, also jemand wie Frank Thelen ist jetzt seit kurzem Insider, der hat innerhalb von wenigen Stunden Tausende von Followern gesammelt, einfach weil er so ein bekanntes Gesicht ist. Und die Texte sind, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt was bringt, wenn ich so Zahlen nenne, aber tatsächlich kann ein Text bei uns sechsstellig gelesen werden und entsprechend oft kommentiert werden.
Okay, nee, kann ja interessant sein, auch für jemanden, der jetzt gerade zuhört und sagt, ich will vielleicht Insider werden, dann sollte der schon so eine Grundreichweite haben, oder? Der kann sich jetzt wahrscheinlich nicht bei euch hocharbeiten, sondern das sollte schon einfach auch Follower mitbringen, so wie ich das richtig verstehe, oder?
Also es ist natürlich hilfreich, wenn jemand schon ein Netzwerk mitbringt, weil das natürlich einfach, also wir haben einen Insider, der hat also wirklich 100.000 Kontakte. Ja. Und wenn der natürlich was veröffentlicht, wenn das einfach auf einen Schlag 100.000 Menschen ausgespielt bekommen hat, das natürlich sofort so ein Grundrauschen.
Okay.
Aber wir haben auch Insider, die wir aufgebaut haben. Also beispielsweise, es gibt der Dachchef von Philips, der Peter Fullings, der hatte vorher gar kein Xing Profil, ja, weil er eben nicht aus dem deutschsprachigen Raum ist.
Okay.
Der hat dann eins gestartet und hat dann sein eigenes Netzwerk, aber dadurch, dass wir ihn dann auf Klartext gefeatured haben, dass wir ihn in einem Branchen-Newsletter gefeatured haben, dass wir ihn zum Insider gemacht haben und ja auch wirklich sozusagen sehr guten, regelmäßigen Content ausspielt, haben wir den halt inzwischen auch schon sechsstellig mal lesen lassen.
Hammer.
So. Und das ist natürlich schon super.
Also ich kann dir nur dazu sagen, also mein erster Beitrag hatte so so knapp 3000 Views, was ich schon gut finde. Also für dafür.
Bist du Xing-Insider, oder?
Ich bin seit kurzem Xing-Insider, ja.
Cool.
Deswegen habe ich ja diesen Prozess und ich habe ja auch schon einen eigenen Beitrag veröffentlicht da. Und da kann ich eigentlich nur von springen. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut, weil ich kann es vor allem nicht vergleichen mit dem Blogbeitrag, den ich schreibe und mit den Analytics-Zahlen, dann ist das schon eine nette, weil du ergreifst eben auch eine ganz andere Zielgruppe drauf zu, als weil du gehst aus deiner Blase raus.
Ja.
Du kriegst plötzlich Zugang zu Menschen, die nicht in deiner Online-Marketing-Blase sind, sag ich mal.
Ja, genau. Ja, super. Voll geil.
Und da hängt das halt, also tatsächlich, es hängt von dem Thema ab, es hängt davon ab, in welchen Newslettern wir das ausspielen, es hängt auch tatsächlich davon ab, wie sehr man es in seinem eigenen Netzwerk nochmal geteilt hat, also wie viral es da gegangen ist. Also deswegen sage ich das mal so von bis. Aber schön, wenn
du das. Ja, aber ich glaube, man muss sich dann aber auch auf eure Plattform einstellen, oder? Weil Olaf, ich sehe jetzt von dir einen Artikel, zum Beispiel Geschäftsleitung, mittleres Management und HR größten Showstopper bei der Digitalisierung. Wenn du jetzt da deine Hardcore-SEO-Themen bringen würdest, hättest du wahrscheinlich weniger Leser, als wenn du so ein Berufsthema bringst.
Ich habe das auch beim Publizieren oder beim Verteilen dieses Beitrags extra noch dazu geschrieben. Ich werde mich auf Xing absichtlich eher mit Metathemen beschäftigen und nicht mit den Nerd-Themen, sag ich mal, sondern es geht eher um strategische Metathemen, auch eher in Richtung Unternehmertum und Marketing im Allgemeinen. Also
Okay.
Das ist was anderes, als ich zum Beispiel bei mir im Blog behandle.
Machen so Nerd-Themen.
Ja, aber es ist ja dann auch eine ganz nette Conversion. Ja. Also, dass du, wir haben auch Insider, die auch selber beispielsweise Journalisten sind, die dann Exzerpte schreiben, also oder Metaebenen, wie du es nennst, und dann halt verlinken auf ihren eigenen Blog oder auf ihren eigenen Newsletter, wo man sich dann tiefer reingraben kann.
Macht es Sinn, tiefer anzufangen bei euch, Jenny? Also, dass ich mal auch wirklich ein nerdigeres Thema bringe, oder ist das wirklich zu eher abstrakt gut und so an Entscheider, in Anführungszeichen, Entscheider-Content, den man schnell überblicken kann, ist das besser?
Das ist ja die Frage, welche Strategie du verfolgst. Ne? Also wenn es dir darum geht, irgendwie möglichst schnell irgendwie eine große Reichweite oder viele Follower zu generieren, dann machen natürlich so leichter konsumierbare Themen mehr Sinn.
Ja, klar.
Aber wenn du halt wirklich sagst, du willst eine ganz spitze Zielgruppe, also wir haben auch jemanden, Alexis Eisenhofer, der wahnsinnig viel Ahnung von der Finanzbranche und von Banking-Zusammenhängen hat, wo du halt merkst, der hat dann auch wirklich Hardcore-Fans, die auf einem ganz, ganz hohen Niveau mit ihm diskutieren. Das ist natürlich auch toll.
Also, okay, das wollte ich wissen. Wie tief darf man da gehen? Weil kann ja auch sein, dass das Nutzerverhalten von Xing nicht dazu passt, zu so tiefen Themen, aber dann passt es. Dann ist das.
Naja, wir sind. Ja, also wir sind 15 Millionen Menschen, die natürlich, also von bis, ne? Also natürlich funktionieren diese leichter konsumierbaren, ne, 6 Dinger, an denen du erkennst, ob du deinen Job kündigen solltest. Ja. So, natürlich funktioniert das, weil der Mensch einfach so gestrickt ist.
Aber, das Gehirn, ja.
Genau, aber wir hatten auch schon tolle Diskussionen über Erbschaftssteuerreform, wo sich dann Steuerberater und Anwälte auf einem ganz, ganz hohen Niveau darüber ausgetauscht haben. Also
ja, super.
Der Mix machst.
Ja. Okay, du hast vorhin erwähnt, dass ihr euch als Redakteure, also jetzt nochmal als kurze Nachfrage, ihr schreibt auch selber Content und produziert selber Content, richtig?
Genau, also wir schreiben zum einen entweder selber, also wenn es jetzt ein Thema gibt, wo einer von uns das Gefühl hat, er möchte da einen Beitrag zu machen, machen wir das. Wir schreiben auch teilweise, unterstützen wir Autoren, die beispielsweise sagen, ich habe was zu sagen, aber mir fällt das Schreiben schwer oder ich habe keine Zeit, dann unterstützen wir mitunter auch mit sozusagen als Ghostwriter, dass das Interview dann für die aufgeschrieben wird und produzieren natürlich auch Content, also eben auch so gerade im Bewegtbildformat. Also wenn dann meine Kollegin draußen unterwegs ist und auf einer Konferenz dann irgendwie 10 bis 12 Interviews führt, dann tritt sie dann natürlich auch in Erscheinung.
Und das wird im jeweiligen Channel zwischengestreut dann, oder?
Genau, richtig.
Okay. Du hast vorhin gesagt, ihr beschäftigt euch auch mit Community-Management. Meinst du dann mit Community-Management diese Betreuung dieser Autoren oder geht das darüber hinaus? Was umfasst dieses Community-Management alles?
Also das hat relativ viele Facetten. Also angefangen von ganz, sag ich mal, basic. Also wenn du einen Artikel hast, unter dem irgendwie hunderte oder vierstellige Anzahl von Kommentaren ist, muss das natürlich alles gelesen werden. Wir haben sehr, sehr wenig sozusagen Quatsch-Kommentare, aber natürlich gibt es vereinzelt, also du musst ein Xing-Mitglied sein, um mitdiskutieren zu können.
Ja.
Naja, aber du musst Xing-Mitglied sein, um mitdiskutieren zu können. Du kannst es zwar lesen, wenn du kein Xing-Mitglied bist, aber da ist natürlich die Hürde, wenn ich da mit Profilfoto meinem Arbeitgeber und meinem ganzen beruflichen Netzwerk bin, die Hürde, dass ich da Quatsch schreibe oder ausfällig werde, ist natürlich irgendwie höher, als wenn ich das auf anderen Netzwerken so. Also von daher haben wir schon eine gewisse Qualitätskontrolle. So, aber nichtsdestotrotz haben wir manchmal auch den nigerianischen Prinz, der sein Erbe loswerden möchte. So, das haben wir also auch, das wird dann natürlich gelöscht. Wir erklären den Leuten aber auch immer, warum wir es gemacht haben. Und das Zweite ist, dass es für uns, also der Ansatz gerade von Klartext ist ja auch zu sagen, dass Journalismus sich verändert hat und die Zeit, wo der Journalist sendet und danach passiert aber nicht mehr viel damit, die sind ja einfach vorbei. Also wenn ich früher 2 Leserbriefe bekommen habe, dann war das irgendwie schon ein total aktives Jahr. Das hat sich verändert. Die Leute wollen mitdiskutieren und haben auch oft eine sehr fundierte Meinung. Und das heißt, wir schauen halt alle Kommentare durch und wenn wir merken, da ist ein interessanter Aspekt dabei, den wir so noch nicht hatten, dann fragen wir die Leute an, ob sie nicht Lust haben, selber auch ein Autor zu werden und stehen dann quasi auf der gleichen Ebene mit dem, der die Debatte angestoßen hat. Und so, also das ist das eine. Das andere ist natürlich auch eben, Stichwort, die Autoren betreuen. Also gerade die Insider sind für uns wichtige Multiplikatoren, die wir sehr schätzen. Und auch da im Wettbewerb mit anderen Netzwerken, das wir jetzt sagen, mit denen machen wir auch viel offline. Wir gehen mit denen Mittagessen, wir machen Feedback-Sessions, wir laden die ein. Also einfach auch zu sagen, wir haben ja ganz klar den Dachfokus. Also wir wollen eben lokal und ansprechbar und nahbar sein. So. Und da geht natürlich, also es ist ein People's-Business, ne? Da geht es dann darum, dass du das pflegst, dass du mitkriegst, ah, die haben gerade ein Buch geschrieben oder die planen jetzt gerade irgendwie eine Veranstaltung, auf der wir vielleicht irgendwie helfen können. Solche Sachen, das fällt da alles drunter.
Ja. Für alle Journalisten, die zuhören, du bist ja Journalistin mit Verlagsgeschichte, Vergangenheit, weil du gerade von Journalismus auch gesprochen hast. Wie ist das für dich jetzt in einem Unternehmen als Chefredakteurin zu arbeiten, das gar kein klassischer Verlag ist? Ist das anders oder war das für dich eine Umgewöhnung, eine große? Ist es geiler? Ist es, ja, muss ja geiler sein. Was anderes. Ja, oder gibt's auch Wehmutstropfen, wie man sagt?
Also es ist lustig, die Frage kommt von außen viel mehr, als ich sie mir selber stelle, wenn ich ehrlich bin. Also als ich hier angefangen habe, als ich das Angebot hatte, habe ich gedacht, ach, das ist ja irgendwie ein spannendes Projekt. Das ist ein nicht klassischer Player im Mediengeschäft, der finanziell gesund aufgestellt ist und auch irgendwie sich diese Investition jetzt einfach mal leistet. So. Und das fand ich total spannend und habe gedacht, das möchte ich gerne mal mitgestalten. Lustigerweise waren es eher bei uns die Entwickler, die ein bisschen nervös waren. Jetzt kommen da so Journalisten und die reden alle so viel und da wurden erstmal irgendwelche Schallschutzwände bestellt. Aber inzwischen haben wir uns alle ganz hervorragend aneinander gewöhnt. Also was Gleiches ist, also das Handwerk ist das Gleiche, ne? Wir haben morgens Themenrunden, wir haben DPA-Ticker, wir haben Zeitungen und Online-Abos natürlich. So, wir diskutieren über Themen, passen die zu uns, wollen wir die machen? Wie setzen wir die um? Wir redigieren Texte, wir korrigieren Texte, wir planen auf Events hin, wir gucken, was trendet gerade wo, auf welche Welle können wir irgendwie gut aufspringen oder welche Welle können wir selber setzen. Vom Umfeld, was mir total gut gefällt, ist, dass wir sitzen hier in einem Großraum mit den Entwicklern, mit den UX, also User Experience, mit den Designern zusammen, dass die Wege sehr kurz sind. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied zu klassischen Verlagen, wobei ich jetzt ja auch schon seit 6 Jahren nicht mehr in einem klassischen Verlag gearbeitet habe. Vielleicht hat sich das geändert. Ich hoffe es, dass wir damals wenig Schnittstellen zur Technik hatten. Und damals auch daher wenig Verständnis. Also wir haben uns halt gefreut über die Geschichte, wenn sie gut geschrieben ist, aber wie sie ausgespielt wird, ob man sie besser aussteuern könnte, damit haben wir uns wenig beschäftigt, einfach weil es nicht gefragt war. Und ich glaube, das hat sich geändert, aber das ist in meinem aktuellen Job ist das auch so. Und ich glaube, was vielleicht auch nochmal so ein Unterschied ist bei uns, also gerade bei Xing tatsächlich dieses Thema Risikofreude und also mein Chef sagt immer, ask for forgiveness and not for permission. also einfach mal machen und ausprobieren, das wird hier schon sehr gelebt und das kommt meiner eigenen Natur auch irgendwie sehr
cool. Zugute. Also auch, man sagt ja immer so schön, Fehlerkultur, wie das heißt, also eine frohe Bereitschaft, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen im ganzen Content-Prozess.
Absolut.
Wie kommt ihr auf eure Themen? Wie geht ihr davor? Du hast ja vorhin, also ihr habt ja ein unglaublich breites Themenspektrum, aber so das, was ihr jetzt als Redaktion als Tagesthema setzt, wo dann auch alle mitschreiben dürfen, wie kommt ihr auf die Themen?
Wie jede klassische Redaktion auch. Also wir haben einen Redaktionsplan, wo wir also wie arbeite so als Redaktion, also welche großen Events stehen vor der Tür oder welche Anlässe wird es geben, welche Themen sind zeitlos, also sowas wie Gehaltstransparenz, flache Hierarchien, das sind Themen, die kannst du immer machen. Dann schauen wir natürlich, was sind gerade Themen, die Leute bewegen, also sowas wie Brexit oder Trump, also ich hab damals die Trump-Wahl wie so viele auch irgendwie live nachts vom Fernseher verfolgt und habe dann irgendwie in der Zeit schon irgendwie eine Umfrage geschrieben und einen Kommentar dazu geschrieben und da hast du auch gemerkt, dass die Leute wirklich am nächsten Morgen, die brauchten so ein Ventil, wo sie das alles rauslassen konnten, irgendwie so ihre Überraschung und ihre Bestürzung oder vielleicht auch ein paar, die es irgendwie gut fanden. Also von daher, also auch diese aktuellen Themen, und dann schauen wir aber natürlich, also passt das zu uns. Wir hatten, ein Beispiel war, als Maaßen, der Chef des Bundesverfassungsschutzes, die Diskussion um den, haben wir jetzt überlegt, passt das jetzt wirklich zu einem sozialen, beruflichen Netzwerk, und haben dann beschlossen, lass es uns doch drehen auf dieses ganze Thema Beförderung, Postengeschacher, das gibt es in der Wirtschaft auch, wie kann man dafür mehr Transparenz sorgen? So, und das hat dann auch funktioniert, weil du hast einerseits die Leute abgegriffen, die sich konkret zum Fall Maaßen äußern wollten, du hast aber auch die, die gesagt haben, der einzelne Fall ist mir irgendwie jetzt nicht so präsent oder habe ich keine Meinung zu, aber ja, dieses ganze Intransparenz bei der Beförderung, das stört mich auch, und da müssen wir was dran ändern. So, also von daher sind wir da, also wie jede andere Redaktion auch, wir haben jetzt gerade, wir sind im Herbst, sind wir 15 Jahre alt geworden, haben uns da überlegt, was machen wir damit, und haben dann zusammen mit Peter Wippermann, dem Trendforscher hier aus Hamburg, haben wir so 15 Trends zur Zukunft der Arbeit, haben eine große Umfrage gemacht, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie werden wir in Zukunft arbeiten, haben daraus dann 15 Trends entwickelt und haben die dann jeden Tag zur Diskussion gestellt, von den Insidern diskutieren lassen und dann quasi so einen richtig großen Content-Aufschlag gemacht, der dann halt im Vorfeld geplant und vorbereitet wird, aber das ist ja genauso wie jede Sonderbeilage bei einer Zeitung oder jedes Themenwoche, Themenspezial.
Ja, aber für mich klingt es immer noch so breit, also, und ich glaube, das ist eine unglaubliche Aufgabe, wenn man so viele mögliche Themen hat, da dann Redaktion zu machen. Gibt es eine klar definierte Zielgruppe, die ihr habt, wo ihr sagt, auf diese Leser stellen wir uns ein, oder kann das eigentlich jeder sein, der potenzieller Xing-Premium-Nutzer werden kann?
Naja, also es ist schon wahnsinnig breit, das ist richtig. Und wir haben jetzt einfach, also seit unserem Start vor 3,5 Jahren, haben wir auch einfach viel ausprobiert. Themen, wo wir sagen, die würden wir jetzt vielleicht nicht nochmal machen. Ich sag nur Thema Impfen.
Was war das Problem?
Impfen, das ist so ein Thema, das sollte man einfach nicht machen.
Impfen ist einfach Mist, ja. Für die einen muss, für die anderen der Teufel.
Es ist unfassbar, wie viel Leidenschaft und Vehemenz bei dem Thema ist. Also es ging noch nicht mal um die Frage, Impfen ja oder nein, das würden wir gar nicht zur Diskussion stellen, sondern es ging darum, um die Diskussion, sollten Eltern, die beschließen, dass ihre Kinder nicht geimpft werden, sollten die eine Pflichtberatung bekommen? Also so ein bisschen wie, ne, bei Schwangerschaftsabbrüchen muss es sowas wie eine Pflichtberatung geben. Das haben wir zur Diskussion gestellt, und es war unfassbar, wie schnell diese Diskussion wirklich so erhitzt war, dass, also Impfen würden wir nicht nochmal machen.
Okay, ja.
Impfberatung würden wir nicht nochmal machen. Ja. Nein, also es ist total breit, aber wir schauen natürlich auch so ein bisschen. Also der durchschnittliche Xing-Nutzer ist also tatsächlich männlich, zwischen 35 und 45, gebildet, gutes Einkommen. Also das ist, ne, Radiomoderatoren haben ja immer so ein Bild vor Augen, an wen sie sich gerade richten. Also wenn es das wäre, dann wäre das das Bild. Olaf. Aber das ist natürlich, genau, das ist Olaf. Olaf will Karriere machen. Aber das ist natürlich... Genau, Olaf hat schon Karriere gemacht.
Ich wollte nur ins Spiel bringen, dass du älter bist als ich. Sorry.
Aber das bildet natürlich die Wirklichkeit überhaupt nicht ab. So. Und das heißt, wir schauen dann natürlich auch, wir haben wahnsinnig viele Studenten, die sich dann bei Xing anmelden, weil sie wissen, das wird irgendwie wichtig, wenn sie jetzt Karriere machen wollen. Dass wir natürlich auch gucken, was sind so Themen, die jüngere Menschen umtreiben. Generation Y, die treibt ganz andere Themen. Also Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit ist ein Riesenthema. Das wollen wir dann natürlich auch bedienen. Wir haben aber natürlich auch im älteren Ende des Spektrums Leute, die ihren Ruhestand vorbereiten oder vielleicht mit über 55 nochmal arbeitslos werden. Also von daher ist es ein sehr breites Spektrum. Das Gute, also wir sind ja nicht in diesem tagesaktuellen Wettbewerb mit Spiegel Online oder mit Twitter, den Agenturen. Den Wettbewerb, dafür sind wir zu klein, den können wir ja gar nicht aufnehmen, sondern was wir machen können, ist sozusagen eine hintergründige Debatte zu aktuellen Themen oder selber Themen setzen. So, aber da sind wir auch jetzt dran, wir haben einfach viel ausprobiert, jetzt sind wir relativ schnell gewachsen, wir haben jetzt verschiedene Formate, dass wir halt auch schauen, wo können wir Effizienzen heben, was sind Themen, die wirklich gut zu uns passen und wo wir einfach sozusagen
für die
eine,
auch stehen könnt,
für die wir stehen können, genau. Und das ist klar alles um dieses Thema New Work. Wie verändert sich das? Digitalisierung, Riesenthema. So, und da werden wir uns noch stärker drauf fokussieren.
Okay.
Das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, da zu sagen, was passt eigentlich zu uns, ne? So, weil man ist ja immer versucht, alles zu nehmen, was man kriegen kann.
Genau. So, und also einerseits musst du die Themen machen, die zu dir passen, und auf der anderen Seite musst du natürlich auch jetzt nicht erwartbar sein. Weil das wäre ja dann auch langweilig.
Okay, Content ist ja nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ihr bezweckt damit ja auch irgendwas, beziehungsweise habt Ziele damit als Business Social Network, sage ich mal, als B2B Network. Was sind denn so, habt ihr, werden euch ja, also du sagst ja selber, da war man mutig und hat den Invest nicht gescheut und das fandst du ja damals auch spannend. Aber irgendwann kommt ja, vielleicht gleich noch nicht am Anfang oder vielleicht sogar schon von Anfang, wird ja irgendwie eine Zielsetzung damit gesetzt, die verknüpft wird mit Kennzahlen. Was ist denn für euch Xing erfolgreicher Content? Was für Kennzahlen stehen dafür?
Also du hast natürlich total recht, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, also von daher gelten da Ziele. Also vielleicht nochmal ganz kurz, wir sind ja nicht nur B2B, wir sind ja auch B2C. Also da sozusagen der E-Recruiting-Teil B2B ist natürlich sehr, sehr okay, stark, wächst ja sehr stark, aber wir bilden ja beides ab. Klar haben wir Ziele, also zum Beispiel eine Kenngröße, an der wir gemessen werden, sind die Weekly Active Users, liebevoll WAUs genannt, also Menschen, die sich mindestens einmal in der Woche einloggen, die darf man nicht verwechseln mit dem Maus, das sind die Monthly Active Users. So, da haben wir Zielvorgaben, kann man da einen Unterschied sehen. Das ist sowas. Dann natürlich auch Reichweite, wie oft werden die Sachen empfohlen und geteilt. Also beispielsweise die Insider-Beiträge sind inzwischen das am häufigsten geteilte oder die am häufigsten geteilte Form von Content auf Xing. Das ist natürlich super. Also von daher haben wir schon verschiedene Kennzahlen. Bei manchen Sachen kannst du auch einen Zusammenhang erkennen. Also wir hatten beispielsweise mal, als es die Diskussion um Jan Böhmermann gab mit dem Schmähgedicht, hatten wir einen Beitrag von Dieter Hallervorden. Also wir haben dann überlegt, wie können wir das Thema aufgreifen und hatten Dieter Hallervorden gebeten, so einen Kommentar dazu zu schreiben. Das hat er auch gemacht, sehr schnell, weil er auch erkannt hat, das ist für ihn eine relevante Zielgruppe oder eine interessante Zielgruppe. Und das ist so viral gegangen, weil einfach das Thema sehr hitzig diskutiert wurde. Da hatte irgendwie auch jeder eine Meinung zu. Da war irgendwie Dieter Hallervorden auf Xing. Das hat die Leute, glaube ich, so verwirrt, dass sie dachten, da klicken sie jetzt aus Prinzip einfach drauf. Ah. Und das ist so viral gegangen, dass es irgendwie 4 Millionen Social Impressions hatte. Und da konnten wir dann zum Beispiel auch klar sehen, dass es dann Uplift gab, dass sich dann Leute bei Xing angemeldet haben, weil sie sozusagen mehr wissen wollten, was wir da eigentlich genau machen. So, das sind natürlich dann auch schöne Effekte, die wir da haben.
Da habe ich eine persönliche Frage noch, und zwar, weil du gesagt hast, geteilt. Heißt es eigentlich bei Xing, wenn man kriegt dann immer die Benachrichtigung, ihr Beitrag interessiert XY, heißt das automatisch, dass der geteilt wird? Ist das ein Teilen? Oder gibt es bei euch, gibt es ja in dem Sinne keinen Sharing-Button? Ist es dann wirklich nur dieser Like-Button?
Doch, du kannst ja Artikel auf Xing empfehlen, das kannst du machen.
Also richtig, wenn ich jetzt richtig.
Mit dem Sternchen, ja. Ne?
Mit dem Sternchen?
Nee, mit dem Teilen, also mit den drei Pfeilen, die.
Ja, okay. genau, das meine
okay.
ich.
Okay, also übrigens, das interessiert wen, ist nicht automatisch teilen.
Nee, das ist sozusagen dieses klassische Like, also finde ich interessant. Und dann kannst du kommentieren und eben teilen auf den verschiedenen Netzwerken, also entweder bei uns oder auf beispielsweise Twitter.
Ach so, okay, also extern auch teilen, okay.
Ja, genau, du kannst sowohl auf der Plattform, also da steht dann irgendwie teilen oder empfehlen, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, was das exakte Wording ist, auf Xing oder aber extern.
Okay.
Wie kommen eigentlich jetzt die meisten User auf den Content von extern, weil es jemand teilt auf Facebook oder so, oder kommen die meisten wirklich über ihren Newsstream auf ein Xing-Profil? Das würde mich mal interessieren. Oder ist das geheim?
Das hatten wir vorhin, der Hauptdistributionskanal sind die Branchen-Newsletter, also die für die 25 Branchen so, die eine sehr hohe Öffnungsrate haben, weil die Leute einfach, viele haben keine Zeitung mehr im Abo, sagen, aber sie wollen trotzdem auf dem Laufenden bleiben. Darüber kommt viel, dann natürlich über das eigene Netzwerk, wissen wir alle, ne? Wenn ich sehe, irgendwie Olaf hat was empfohlen oder kommentiert, dann interessiert mich aus Prinzip, was Olaf da gemacht hat, dann gehe ich da drauf. Also auch da funktioniert es halt viel über die Personen und über die Köpfe und dann natürlich auch über Recommendations. Also wenn dich der Artikel interessiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere dich auch interessiert, relativ hoch.
Tobt euch ruhig aus auf meinen Namen.
Raus mit dem Olaf. Der muss rausgepromotet werden. Unbedingt. Das klingt ja auch finanziell und organisatorisch nach einem sehr großen Aufwand, den Xing da treibt. Wenn ein anderes Unternehmen dahin will, worauf muss man sich da einstellen? Kannst du das ungefähr beziffern? Also, oder was kann ein Unternehmen von euch lernen? Wie sollte das aus deiner Sicht so ein Projekt angehen, wenn ich wirklich eine eigene Redaktion für so ein Projekt aufbauen will? Kannst du da irgendwas empfehlen? Oder ist das so weit weg, dass da jeder selber hinfinden muss?
Also ich glaube, dieser Rat, tatsächlich zu gucken, was passt zu mir und was will ich damit bezwecken, der ist ja einfach allgemeingültig. Also bei uns, glaube ich, ist in vielen Dingen der Vorteil, wir haben ja dieses bestehende Netzwerk schon. Wir haben ja diese 15 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form aktiv sind und wo wir halt wissen, wenn wir das was ins Wasser werfen, dann passiert da ja schon was mit. Das heißt, wir sind ja nicht so drauf angewiesen, dass die Leute so dezidiert jetzt auf eine bestimmte Webseite oder sowas kommen, sondern die Leute sind ja per se schon mal da. Dann tatsächlich, glaube ich, ist also dieser, ne, der Mut, etwas auszuprobieren, also da auch zu investieren und zu sagen, wir probieren das mal, nicht halbherzig, sondern wir machen das. Jetzt hat's funktioniert, das ist ja super, aber vielleicht dann auch den Mut haben, Dinge auch wieder einzustellen. Also wir haben auch Dinge gesagt, das funktioniert nicht, das lassen wir jetzt, wir fokussieren uns. Und ich glaube, also was, aber das ist auch so eine Banalität irgendwie, ne? Das guter Content und qualitativ gut gemachter Content funktioniert halt einfach nach wie vor. Also es gibt ein krasses Überangebot. Ja, ja. Man fragt sich ja inzwischen, wer soll das alles lesen oder hören und wann? Aber tatsächlich ist die Erfahrung, also du merkst einfach, ob irgendwas gut gemacht ist oder nicht. Und sich da dann tatsächlich auch die Zeit für zu nehmen.
Ja, deswegen gewinnen ja jetzt auch, oder jetzt, das ist immer so eine blöde Aussage, aber jetzt oder seit 2 Monaten oder seit 2 Jahren, aber deswegen gewinnen ja Journalisten auch, habe ich das Gefühl, an Bedeutung, also Leute mit einem wirklichen journalistischen Ausbildungshintergrund oder die jetzt nicht irgendwie sich ja irgendwie spontan hingesetzt haben und angefangen haben, irgendwelche Texte für Texthändler.com zu schreiben, sondern wirklich Leute, Texthändler.com, ne, weiß jeder, was ich meine, aber deswegen muss man sich eigentlich auch Journalisten dann ins Haus holen oder als Freie beschäftigen, wie auch immer, um sowas stemmen zu können.
Also ja, natürlich ist eine journalistische Ausbildung von Vorteil, wobei ich finde, es gibt auch viele Leute, die einfach von Natur aus wirklich talentiert sind, die gut schreiben können, die auch sozusagen kritisch hinterfragen. Ja. Das in jedem Fall, aber also wir merken das auch, dass die Nutzer, also der Mensch ist ja an sich schon kritisch, also was zum Beispiel bei uns halt nicht geht, also auch bei den Insidern, ist halt so explizite Werbung, weil das einfach dafür ist es nicht gedacht, aber diskutieren die Leute auch gar nicht. Also wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie eine subtil oder weniger subtil versteckte Werbebotschaft, dann ist das Feedback auch entsprechend negativ und das bringt dann einfach keinem was. Also die Leute sind zum Glück schon kritisch genug, um das zu erkennen.
Also ich glaube, das ist auch in einigen Interviews, die wir geführt haben, den Journalisten geht es eigentlich gar nicht so gut. Es müsste ihnen besser gehen. Aber da würde ich auch gerne kurz nochmal aus unserem T3N-Interview mit den T3N-Kollegen zitieren. Das schließt so ein bisschen daran an das, was Jennifer gerade gesagt hat. Eine journalistische Ausbildung ist von Vorteil, sie ist aber keine Muss, weil die Kollegen von T3N haben ja auch gesagt, dass es einfacher ist, einem Nicht-Journalisten dieses journalistische Handwerkszeug beizubringen, als ihm das Insider-Fachwissen beizubringen.
Ja.
Ja.
Das ist halt, im Endeffekt ist die, da kann man wieder drüber schreiten, ist jetzt, wie groß, also was macht guten Content aus? Ist es das richtig eingesetzte journalistische Handwerkszeug oder ist es das fachliche Know-how?
Genau, ja. Und ich glaube, also gerade in diesen Zeiten ist es ja einfach wahnsinnig wichtig, dass Inhalte gut recherchiert sind und auch stimmen. Das kannst du aber auch jemanden tatsächlich, also ne, 2-Quellen-Prinzip und so weiter und so fort und nicht alles einfach nur ungeprüft übernehmen. Das sollte ja hoffentlich jeder in seinem Job irgendwie machen. Also.
Ja. Unterstützt du die Xing Insider in irgendeiner Form oder sind die auf sich allein gestellt beim Texten?
Da unterstützen wir sie. Das war das, was ich vorhin noch meinte mit dem Community Management. Also zum einen, dass wir sozusagen Ansprechpartner sind, also ne, bei kleinen Fragen wie, ich kriege das Bild nicht hochgeladen, kannst du mir helfen? So, da sind wir Ansprechpartner. Dass wir denen aber auch Themenideen geben, also zum Beispiel diese 15 Jahre Xing, da haben wir ihnen die Trends vorab gegeben, so als Inspiration. Dass wir ihnen auch irgendwie eben hin und wieder als Ghostwriter unterstützen oder ihnen auch einfach Tipps geben, wie sie es vielleicht noch Headlines besser machen können oder besser ausspielen. Also da haben wir schon
geil, super,
schon so eine
sehr cool
Unterstützung.
Herr Wagner, du warst etwas unaufmerksam, muss ich da mal bemerken.
Ja, habe ich auch gerade gemerkt.
Das ist jetzt schon das zweite Mal.
Ja, ich habe ein heftiges Wochenende hinter mir.
Ich würde gerne fragen, was du gemacht hast.
Das wirkt bis heute nach.
Wollen wir dann im Nachgespräch?
Können wir im Nachgespräch, ja. Nee, es war tatsächlich nur ein Workshop. Ganz langweilig.
Oh, das war jetzt aber echt ein trauriger Cliffhanger.
Nee, war total cool. Nee, war total cool.
Du machst Workshops am Wochenende?
Absolut. Ja, wir hatten einen Berater hier, also für die Wortliga, weil wir jetzt uns dem Thema widmen, warum machen wir das alles hier? Wir wollen das halt schärfen.
Simon Sinek hatte da oder was?
Mäßig, genau. Nein. Ja. Nein! Wir hatten den Carsten Hutzler aus Hamburg da. Super cooler Typ, Vertriebsprofi, und der ist halt voll auf das Konzept auch angesprungen. Mit dem arbeiten wir halt schon lang zusammen. Wir haben uns halt überlegt, ja, warum machen wir das hier? So ein bisschen, deswegen finde ich das Thema halt spannend, was du auch erzählt hast, Jenny, was passt da nicht zu uns an Content? Und genau, nee, wir schärfen das halt einfach, und das war sau anstrengend, aber auch extrem geil. Jenny, ganz kurz vielleicht zum Abschluss. Weil, also ich will Xing-Insider werden, sage ich ganz offen. aber ich weiß gar nicht, ob ich die Voraussetzung erfülle. Was ist denn, kannst du so eine kurze Checkliste geben für mich, wenn ich Xing-Insider werden will oder einer unserer Hörer? Was muss man mitbringen? Was muss man können? Oder
also du solltest Lust auf Schreiben haben, du solltest Lust auf regelmäßiges Schreiben haben, weil der Wunsch schon ist, dass die Insider, so sagen wir mal, mindestens 1 bis 2 Mal im Monat zumindest was machen, damit die also ne, wenn ich jemandem folge, dann interessiert mich das auch, dann möchte ich auch gerne Content sehen. Wir haben aber auch welche, die jeden Tag was schreiben, also da ist die Bandbreite relativ groß. Also du solltest bestimmte Themen, es sollte zu Xing passen. Also wenn du jetzt sagst, ich bin der weltbeste Experte für Astronautentechnik, dann werden wir sagen, das ist ganz wundervoll. Ich glaube, da haben wir nicht richtig die Zielgruppe für dich. Da kannst du anders glücklicher werden als bei uns. Ja. Dann ist das natürlich super, wenn du schon Netzwerk mitbringst, oder aber man definitiv sieht, das ist ein Feld, auf dem du dir sehr schnell Follower aufbauen kannst. Und dann eben durch die Qualität deiner Texte überzeugst, oder aber halt eben durch die Auswahl der Themen, dass man sagt, ach, das ist irgendwie spannend oder das ist überraschend. So, und dann kannst du dich gerne bei uns melden. Dann meldet sich einer der Kollegen zurück und sagt, ah, prima, das passt ganz toll. Und dann kriegst du einen Onboarding-Prozess. Oder aber man spricht darüber, merkt halt, ah, so richtig funktionieren tut das nicht. Oder vielleicht jetzt noch nicht. Oder in dem Bereich haben wir jetzt gerade schon so viele Insider an Bord, dass es da vielleicht dann auch so ein Überangebot gäbe.
Okay. Naja, das klingt ja heftig. Dann muss ich noch ein paar Jahre schreiben üben.
Okay. Nein, wir sind sehr nett, wir sind sehr freundlich. Aber tatsächlich, also wo...
Das kann ich nur bestätigen, Also,
ja, ist aber gut, dass ihr da eine Qualitätskontrolle macht, weil die Huffington Post zum Beispiel hat ja irgendwie jeden reingelassen zum Beispiel, ne? So gefühlt. Oder
da kann ich jetzt tatsächlich... Also da kann ich jetzt tatsächlich nicht, ich weiß nicht, wie der Auswahlprozess ist. Ich weiß es auch nicht.
Aber
also ich weiß, da gibt es auch ganz, ganz tolle Kollegen und auch ganz tolle Autoren, deswegen
Ja, auf jeden Fall.
Kann ich da jetzt gerade gar nichts zu sagen. Aber
okay,
was,
nee, das wenn war eine
ihr,
Frage.
Achso, ja, aber also wenn ihr weibliche Hörerinnen habt, die oder weibliche Hörer, die Lust haben, also das ist tatsächlich so ein Thema, wenn ich das noch mit einem Appell verbinden darf. Gerne mehr Frauen und ein bisschen diverser. Also das merken wir einfach, dass tatsächlich aus welchen Gründen auch immer Männer es mehr nach vorne drängt als Frauen, und das wollen wir aktiv ändern, indem wir auch gerne sozusagen Frauen ermutigen zu schreiben, Stellung zu beziehen, sich der Diskussion zu stellen. Also von daher, da sind wir sehr offen.
Das wird derselbe Grund sein wie mit den Vortragenden auf den Konferenzen. Dort ist ja seit Ewigkeiten auch immer diese Diskussion, warum stehen da so viele Männer auf der Bühne. Ja,
vielleicht haben es Frauen nicht nötig, denken sie, oder die arbeiten lieber an den Sachen und Männer labern lieber rum. Das ist immer so ein bisschen meine Theorie.
Ja, ich glaube, Männer trauen sich halt tatsächlich, Schublade auf, Männer rein.
Ja, rein damit.
Aber ich glaube, Männer trauen sich das eher zu. Also wir haben das auch schon gehabt, dass also wirklich Expertinnen mit einem ganz tiefen Fachwissen dann sagten, ah nee, das traue ich mir nicht zu, mich dazu zu äußern. Wir im Gegenzug aber Männer dann eher sagen, ja, ich habe da eine starke Meinung, das wird schon reichen. Also jetzt wirklich ganz krass überspitzt. Dann tatsächlich auch so dieses sich nicht so nach vorne wagen, auch keine Lust auf die Diskussionen haben. Also es ist tatsächlich auch so, dass man als Frau vielleicht im Zweifel eher mal kritisch hinterfragt wird. Also dass man sich ein bisschen mehr beweisen muss als Mann. Also dass da einfach irgendwelche archaischen Rollenbilder da noch mit reinspielen. So, ja. Das ändert sich. Das ist toll, dass sich das ändert. Es gibt auch inzwischen ganz, ganz tolle Frauen, die viel schreiben, die nach vorne, die sich der Diskussion stellen.
Warum auch nicht?
Ja, also mein Gefühl war bei dem Beitrag, also ich habe noch nie so viel Kommentare, bei meinem Blog habe ich, glaube ich, noch nicht so viel Kommentare bekommen unter dem Beitrag wie bei Xing. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass da die Alpha-Tier-Dichte, und die ist bei Männern ja eh deutlich größer, bei Xing dann doch auch nochmal ein Ticken höher ist. also dass da sehr viel Mitglieder auch dabei sind, die aktiv sich gerne auch gehört werden wollen, sagen wir es mal so.
Und ich glaube auch für eure Themen, also gerade wenn es so um Karriere geht und so, gerade, also ich kann jetzt nur aus der Sicht sprechen, ich habe ja einen Blog, da geht es viel um so, ja, ein bisschen auch Krise und so, also persönliche Krise, persönliche Weiterentwicklung. Und meine Leserschaft sind gefühlt 90% Frauen, weil die einfach, also ich sag nur so, wie es da auf meinem Blog passiert und nach meiner Erfahrung ist, feinfühliger sind für sich selbst und halt schneller anfangen, an sich, für sich zu arbeiten, und Männer halten halt da länger durch, unvernünftigerweise, arbeiten irgendwie über ihre Grenze hinaus und fallen dann halt irgendwann um. Das ist so meine Erfahrung.
Nee, das passt da ganz gut rein. Ich war ja am Sonntag bei Robert Bitz. Und der hat gesagt, eines der Dinge, die Männer schon in der Kindheit mitgegeben kriegen, ist, du musst durchhalten. Ja, deswegen dauert es bei Männern immer ein bisschen länger, dass sie bei sich was verändern, sondern die versuchen halt länger durchzuhalten.
Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine.
Ja, und ich glaube auch sozial ist es akzeptierter, wenn du als Frau sagst, ich bin erschöpft oder ich kann nicht mehr, dann ist es okay. Aber ich glaube, wenn ein Mann das sagt, wird das immer noch anders wahrgenommen. Also es funktioniert in beide Richtungen, ne? Also das genau. So. Nein, aber dass so diese Rollenbilder sich gerade verändern, und das ist ja auch super. Also, dass man da im Dialog bleibt.
Männer und Frauen ergänzen sich ja auch ganz gut, so in mancherlei Hinsicht. Und auch, ich glaube auch in Teams, also was meine Erfahrung ist, weil da kommen ganz unterschiedliche Sichtweisen oft auch zusammen. Und vielleicht Frage an euch, geht sowas, Aufforderung an die Hörerschaft, vielleicht ja auch mal so ein Autorengespann aus sie und er, und ihr schreibt zusammen einen Artikel für, seid beide Xing Insider, gibt ja auch Co-Autorenschaft.
Ja.
Und also ich hätte da Bock drauf, mit einer Frau zusammen an dem Thema zu arbeiten. Ich denke, da würden super viel mehr Perspektiven auf ein Thema kommen, und das ist ja das Wichtigste, viele Perspektiven, sagt ja auch immer der Marco Jan.
Ja, absolut.
Ja, also ja, vielleicht absolut. Auch ein Weg. Zusammen statt.
Hallo. Okay.
Gegeneinander.
Danke, Jenny. War eine coole Folge.
Wir sind Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Ja. Ich glaube, unser Olaf, ich mache jetzt schon den Break rein. Du, ich sehe auf unserem Google Drive-Dokument ist alles grün. Wir sind am Ende, oder?
Wir sind am Ende, ja.
Okay. Ja, schön.
Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und genau, ich bewerbe mich jetzt als Xing Insider. Mal gucken.
Wunderbar.
Und muss mir jetzt auch überlegen, welche Themen ich da gerne spielen würde. Weil da gibt's auch ein paar.
Cool. Ich würde ein bisschen nicht in dein Texter-Thema gehen, sondern in das andere Thema, was du in deinem anderen Blog behandelst, und das verbinden ein bisschen mit Beruf.
Ja, ich möchte es eigentlich immer mehr zusammenführen. Ja, mal schauen. Ich kann ja über mehrere Themen schreiben, oder?
Ja, absolut. Du kannst schreiben über was du willst. Und so oft du willst.
Ich schreibe gerne oft. Cool, okay.
Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dabeisein nochmal, Jenny.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Guest Content Kompass.